Die Radio Wissen. Update.
Was ich versprechen kann, ist, dass ich als rüstiger Alter Ihnen weiterhin ein Buch nach dem anderen zumuten werde und weiterhin den Mund aufmachen werde, was vielleicht bei manchen Zustimmung findet, aber auch weiterhin anderen ein Ärgernis sein wird.
Das hat der Schriftsteller Günter Grass vor ein paar Jahren gesagt. Heute ist Grass in Lübeck an einer Infektion gestorben, mit 87 Jahren. Er war einer der größten deutschen Schriftsteller und er war dafür bekannt, dass er sich eingemischt hat. Auch, genau wie er es angekündigt hat, in den letzten Jahren. Das ist Thema heute im Update. Ich bin Anne Zuber.
Update.
Schon mit seinem ersten Werk ist Günter Grass international bekannt geworden, mit Die Blechtrommel. 1959 war das. Gut 20 Romane und Erzählbände hat er seitdem geschrieben, außerdem Gedichte. 1999 hat er den Literaturnobelpreis bekommen. Grass hat sich immer wieder in gesellschaftspolitische Debatten eingeschaltet und hat damit oft polarisiert. Der Schriftsteller Johanno Strasser hat im Deutschlandfunk gesagt, Grass hat zwar provoziert und ist auch missverstanden worden, aber Leute wie er sind in Deutschland zu selten.
Ich glaube, dass er der Typus des politisch intervenierenden Intellektuellen und Schriftstellers war, wie wir ihn dringend brauchen und leider kaum noch haben.
2006 hat Grass Schlagzeilen gemacht, weil er in seinem autobiografischen Roman Beim Häuten der Zwiebel zugegeben hat, dass er als 17-Jähriger in der Waffen-SS war. Viele haben kritisiert, dass er mit diesem Bekenntnis zu lange gewartet hat, aber immer wieder über andere geurteilt hat. Grass selbst hat das damals so erklärt.
Weil ich dem Jungen, der mir sehr fremd ist in manchen Phasen, die ich mal gewesen bin, nahe kommen musste, nicht? Zum Beispiel die Frage, wie konnte es dazu kommen, dass du bis zum Schluss an den NC geglaubt hast?
Eine große Debatte hat Günter Grass auch vor 3 Jahren ausgelöst, mit einem israelkritischen Gedicht. Es hatte den Titel Was gesagt werden muss und ist damals unter anderem in der Süddeutschen Zeitung erschienen. Darin beschuldigt Grass Israel, als Atommacht den Weltfrieden zu bedrohen. Viele Politiker, jüdische Organisationen und Intellektuelle haben Grass danach vorgeworfen, die Tatsachen zu verdrehen, weil nicht Israel, sondern der Iran den Weltfrieden gefährde. Der Schriftsteller wurde unter anderem als Antisemit beschimpft. Er hat sich damals in den Tagesthemen gegen die Vorwürfe gewehrt und die Medien kritisiert.
Es war schon damit zu rechnen, dass es zu einer Debatte kommt. Das hatte ich sogar gehofft, denn es muss endlich mal zur Sprache kommen. Aber was ich dann erlebe, ist eine fast wie gleichgeschaltete Presse. Es kommen keine Gegenstimmen vor. Ich bekomme haufenweise E-Mails von Menschen, die mir zustimmen. Das dringt aber nicht an die Öffentlichkeit.
Auch Schriftsteller Johanno Strasser meint, das Gedicht war zwar schlecht, aber die Kampagne war trotzdem total überzogen.
Ich habe ihn ja auch öffentlich verteidigt, weil der Vorwurf des Antisemitismus bei ihm völlig absurd ist. Aber das Gedicht war missverständlich. Man darf nicht, wenn man die israelische Regierung meint, Israel schreiben. Aber die Kampagne, die da losgetreten wurde, hat wiederum mit ganz anderen Dingen zu tun gehabt.
Viele Politiker und Intellektuelle haben Grass heute gewürdigt. Bundespräsident Joachim Gauck hat Grass' Werk als wörtlich beeindruckenden Spiegel unseres Landes bezeichnet und ihn selbst einen großen Autoren und streitbaren Geist genannt. Kulturstaatsministerin Monika Grütters sagte, dass Grass' Vermächtnis neben dem von Goethe steht.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Der Tod von Günter Grass ist auch Thema im Netz. Viele loben die Verdienste des Nobelpreisträgers. Auf tagesschau.de schreibt User Vigilante, ein kritischer Geist weniger. Jemand, der sich getraut hat, auch mal unbequeme Wahrheiten auszusprechen, egal wie viel Kritik es auch gehagelt hat. Facebook-Nutzer Patrick Müller findet, das ist schade, bis zuletzt eine wichtige Stimme, die sich traute, kritisch zu werden, wo andere wegsahen. Schön, dass er bis zuletzt schreiben konnte. Aber es gibt auch kritische Stimmung zu Grass, etwa von User Koda auf Welt.de. Günter Grass glaubte als Jugendlicher der Propaganda eines totalitären Regimes. Danach schwenkte er um und näherte sich den Marxisten, dem anderen Nährboden für Totalitarismus. Er verschwieg seine Waffen-SS-Episode und verurteilte andere, die es ebenso taten. Vielleicht ist seine Blechtrommel noch das Beste, was er hinterlässt. Austriaco schreibt auf tagesschau.de, er war einer dieser typischen Nachkriegsschriftsteller, die ihren inneren Zwist in Bezug auf das Dritte Reich auf das ganze Volk projiziert haben. Martin Mertens kommentiert auf Facebook, sein Leben und sein Werk sind ziemlich überbewertet worden. Andere Nutzer bedanken sich bei Günter Grass und verabschieden sich. Zum Beispiel Ninurta auf tagesschau.de. Für so manchen Zeitgenossen ein unbequemer, aber ein aufrechter und feiner Mensch und ein ganz großer in der Literatur. Mach's gut, Günter, und danke, dass du da warst.
Was sonst noch wichtig war?
Der Westen rüstet ab, der Osten auf. So lassen sich die neuen Zahlen des Friedensforschungsinstituts SIPRI zusammenfassen. Insgesamt sind die weltweiten Militärausgaben zum dritten Mal in Folge gesunken. Allerdings nur minimal, um 0,4%. Die Ausgaben für Rüstung steigen demnach in Asien, Afrika und im Nahen Osten. Und auch in Russland und in Osteuropa wird mehr Geld für die Streitkräfte ausgegeben. Zum Beispiel in der Ukraine. Wegen der Ukraine-Krise aufgerüstet haben auch Polen und die baltischen Staaten, Estland, Lettland und Litauen. Die USA, Deutschland und viele westliche EU-Staaten haben dagegen weniger fürs Militär ausgegeben.
So I'm hitting the road to earn your vote. Because it's your time. And I hope you'll join me on this journey.
Ex-US-Außenministerin Hillary Clinton hat gestern bekannt gegeben, dass sie nochmal versuchen will, für die Demokraten als Präsidentin zu kandidieren. Ihre Karriere in Washington erwähnt sie in ihrem Wahlkampfvideo nicht, sondern tritt mit Absicht bescheidener auf als noch vor 8 Jahren. Damals hatte sie im Vorwahlkampf den kürzeren gegen den jetzigen Präsidenten Barack Obama gezogen. Und viele hatten ihr vorgeworfen, dass sie sich zu siegessicher gefühlt hat. Bei den Demokraten sind bis jetzt keine ernsthaften Gegenkandidaten für Clinton in Sicht. Die Republikaner schießen sich deshalb umso mehr auf sie ein und haben schon Stunden nach ihrer Ankündigung eine Gegenkampagne gestartet mit dem Titel Stop Hillary. Zur Kampagne gehören zum Beispiel Spots im Internet.
Hillary Clinton represents the worst of the Washington machine. The arrogance of power, corruption and cover-up.
Hillary Clinton steht für das Schlimmste des Hauptstadtbetriebs in Washington. Arroganz der Macht, Korruption und Vertuschung, heißt es in dem Video. Clinton ist jetzt zu ihren ersten Wahlkampfauftritten aufgebrochen, nach Iowa und New Hampshire. Dort finden nächstes Jahr die ersten Vorwahlen statt. Letztes Jahr im Mai sind bei einem Minenunglück in Soma in der Türkei mehr als 300 Arbeiter gestorben, weil in dem Schacht ein Feuer ausgebrochen war. Seit heute stehen deshalb 45 Menschen vor Gericht, darunter auch 8 Top-Manager der Betreiberfirma. Die waren allerdings aus Sicherheitsgründen nicht persönlich im Gerichtssaal, sondern nur per Video zugeschaltet. Und genau das hat dafür gesorgt, dass der Prozess direkt wieder vertagt wurde. Denn die Verteidigung hat verlangt, dass alle Angeklagten erscheinen müssen. Die Staatsanwaltschaft fordert für die 8 Hauptangeklagten hohe Haftstrafen. Unser Korrespondent Thomas Bormann mit den Einzelheiten.
Der Staatsanwalt fordert für jeden der 8 Hauptangeklagten 25 Jahre Haft, und zwar pro Opfer. Wegen der hohen Opferzahl entspricht das rechnerisch einer Gesamtstrafe von über 7.500 Jahren, im Klartext also lebenslanger Haft. Die Angehörigen der Opfer forderten heute lautstark, auch die Verantwortlichen in den staatlichen Behörden zur Rechenschaft zu ziehen. Denn die hätten die Augen davor verschlossen, dass in Soma Sicherheitsvorschriften missachtet wurden.
Der Prozess geht übermorgen weiter. Dann sollen alle Angeklagten auch wirklich auf der Anklagebank sitzen.
Diese Wahlen sind das Recht eines jeden Bürgers, denn die Bürger bestimmen, wer sie vertreten soll, im Parlament und als Präsident.
Die Bürger können frei entscheiden, das sagt der Präsident des Sudan, Omar al-Bashir, in seiner Wahlkampfrede. Ausgerechnet ein Mann, gegen den der Internationale Strafgerichtshof vor Jahren schon Haftbefehl erlassen hat, wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Im Sudan haben heute die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen begonnen und es gilt als sicher, dass al-Bashir wiedergewählt wird. 15 Kandidaten treten gegen ihn an, allerdings sind die meisten davon völlig unbekannt, denn die großen Oppositionsparteien boykottieren die Wahl. Präsident al-Bashir hat sich 1989 an die Wahl geputscht. Kritiker lässt er verhaften und Proteste gegen ihn beenden Militär und Polizei meistens mit Gewalt. Im Sudan herrschen in mehreren Regionen Chaos und Gewalt, weil Rebellen die sudanesische Armee bekämpfen. Unter anderem in Darfur im Westen, aber auch im Süden des Landes.
Was noch wichtig wird.
Die Außenminister Deutschlands, Frankreichs, Russlands und der Ukraine treffen sich heute Abend in Berlin, um über den Konflikt in der Ostukraine zu sprechen. Es soll vor allem darum gehen, wie das Minsker Abkommen umgesetzt werden kann. Darin ist unter anderem eine Waffenruhe vereinbart. Die Ukraine-Krise wird auch Thema sein, wenn die Außenminister der großen westlichen Industrienationen, G7, ab morgen 2 Tage lang in Lübeck beraten. Sie bereiten den G7-Gipfel der Staats- und Regierungschefs im Juni vor. Themen sind neben der Ukraine auch die Atomverhandlungen mit dem Iran, die Terrormiliz IS und der Konflikt im Jemen.
Und sonst in der Welt?
In israelischen Siedlungen werden laut Human Rights Watch palästinensische Kinder ausgebeutet. Sie arbeiten demnach vor allem in der Landwirtschaft. In einer Umfrage der Menschenrechtsorganisation gab die Mehrheit der minderjährigen palästinensischen Arbeiter an, dafür ihre Schule vor dem Abschluss verlassen zu haben. Der jüngste Tagelöhner war 11 Jahre alt. Die Vollzeitbeschäftigung von Kindern unter 15 Jahren ist sowohl in Israel als auch in palästinensischen Gebieten verboten. Human Rights Watch dokumentiert, wie die Anstellung der Kinder zustande kommt. Demnach bringen palästinensische Mittelsmänner Kinderarbeiter und israelische Siedler zusammen. Arbeitsverträge werden laut der Organisation nicht geschlossen. Auch medizinisch seien die Kinder nicht abgesichert. In Kolumbien hat die Armee über Jahre hinweg Zivilisten hingerichtet, ohne richterliche Anordnung. Jetzt müssen sich wieder Generäle dafür vor Gericht verantworten. Sie sollen mehrfach Exekutionen angeordnet haben, mit dem Ziel, eine bessere Statistik im Kampf gegen die Guerilla vorweisen zu können. Diese Morde verübten Soldaten auf Befehl ranghoher Militärs, vor allem in den Jahren von 2004 bis 2008. Bislang wurden rund 800 Armeeangehörige deswegen verurteilt. Im kolumbianischen Bürgerkrieg sind seit 1964 mehr als 200.000 Menschen getötet worden. Mehrere Millionen Menschen wurden vertrieben. Seit 2 Jahren laufen Friedensgespräche zwischen der Regierung und der größten Guerillagruppe FARC auf Kuba. In Afrika gehen viele Mädchen nicht zur Schule, wenn sie ihre Tage haben. Der Grund, sie können sich keine Binden leisten. Das UNO-Kinderhilfswerk UNICEF schätzt, dass jedes 10. afrikanische Mädchen während seiner Periode zu Hause bleibt. Manche improvisieren mit Blättern oder Zeitungspapier, um das Blut aufzufangen. In vielen afrikanischen Ländern gibt es inzwischen Projekte, die den Mädchen den Schulbesuch während der Menstruation ermöglichen wollen. In Ruanda zum Beispiel stellt eine Organisation günstige Binden aus Bananenfasern her. Die Regierung in Uganda hat die Schulen angewiesen, Binden und notfalls auch frische Unterwäsche zur Verfügung zu stellen. Aber den meisten Schulen fehlt dafür das Geld.
Wissensnachrichten.
Angriff ist die beste Verteidigung, heißt es im Volksmund. Das Motto könnte man über eine Konferenz schreiben, die heute im italienischen Frascati angefangen hat. Da treffen sich ESA und NASA. Katrin Silke aus den Wissensnachrichten. Gegen was gilt es sich im Weltall zu verteidigen?
Gegen Himmelskörper, die auf die Erde einschlagen könnten. Die Europäische Raumfahrtagentur und die US-amerikanische haben in den letzten Jahrzehnten ihr Frühwarnsystem immer weiter ausgebaut. Mit besseren Teleskopen haben sie aber auch mehr erdnahe Objekte entdeckt. Und jetzt geht es darum, wie man sich speziell gegen Asteroiden verteidigen kann.
Und das soll tatsächlich durch Angriff funktionieren.
Die Agenturen planen für 2022 einen gemeinsamen Angriff, genau. Der wird gerade auf der Konferenz besprochen. Und zwar geht es um einen Angriff auf den Asteroiden Didymoon. Der wird dann etwa 11 Millionen Kilometer von der Erde entfernt sein und soll gestört werden.
Wie soll das gehen mit diesem Stören?
Durch einen Aufprall. 2 Sonden werden losgeschickt. Die erste von der ESA, die soll von Didymoon Proben und Daten sammeln. Und dann wird es spannend. Dann schickt nämlich die NASA kurz darauf eine Sonde, die auf Didymoon aufprallen soll.
Fliegt denn Didymoon auf die Erde zu oder warum die Aktion?
Es ist ein Testangriff. Didymoon ist für die Erde nicht gefährlich. Durch den Aufprall soll der Asteroid langsamer werden. Die Umlaufbahn und die Rotation des Asteroiden sollen verändert werden. Und wie der Asteroid tatsächlich reagiert, wird dann beobachtet. Und der Testangriff, falls er denn glückt, soll letztlich helfen, sich auf zukünftige mögliche Bedrohungen durch Asteroiden zu wappnen.
In Italien kümmert man sich aber gerade nicht nur um die Gefahren aus dem All, sondern auch um den Genuss im All.
Genau, der Genuss hat allerdings einen anderen Zusammenhang. Heute Abend um 10:30 ungefähr startet vom Cape Canaveral in Florida eine Rakete. Und zwar eine Versorgungsrakete für die ISS, die Internationale Raumstation. Und die Astronauten dort bekommen dieses Mal eine italienische Kaffeemaschine geliefert.
Also Espresso meinst du richtig?
Genau, Espresso, eine Espresso-Maschine mit den Kapseln dazu von einem bekannten italienischen Hersteller. Die Firma hat eine weltraumfähige Maschine entwickelt, guter Werbe. Die Betreiber der ISS sehen darin aber auch eine psychologische Komponente. Wenn die Astronauten monatelang auf so engem Raum leben müssen, dann sollen sie sich dort möglichst heimisch fühlen. Und gerade ist auch eine Italienerin an Bord und vielleicht hängt es damit zusammen. Dazu kommt, dass die NASA neue Tassen für die Schwerelosigkeit entwickelt hat, die jetzt getestet werden sollen.
Und die Smartphone-Welt hat sich auch weitergedreht.
Genau, mit dem Fingerwischen war gestern. Eine brasilianische Informatikerin hat eine sogenannte Hairwear erfunden. Heißt, sie hat Haarteile, im Jargon Extensions, aus Metall erfunden, die in die normale Frisur eingeflochten werden können. Und wenn man die berührt, schicken sie per Bluetooth einen Befehl ans Handy. Also kann ich das Smartphone mit meinen Haaren bedienen.
Und wieso sollte ich das tun, wenn ich auch Finger habe?
Nützlich soll das sein, wenn du unauffällig das Telefon benutzen willst. Zum Beispiel, wenn du jemand ausräuchen willst. Du könntest, ohne dass andere es mitbekommen, ein Gespräch aufzeichnen oder in einer Gefahrensituation unauffällig deine Position durchgeben.
Dankeschön. Katrin Seeker aus den Wissensnachrichten.
Wetter.
Es bleibt auch heute Abend weiter frühlingshaft. Die wenigen Wolken am Himmel lassen noch ein bisschen Platz für sonnige Abschnitte und es bleibt trocken. Nur ganz am Alpenrand ist es regnerisch. Regenwolken ziehen dann allerdings in der Nacht über den Norden und Nordosten und halten sich dort auch morgen im restlichen Land trocken und warm. Dazu bis zu 24 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.